Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag.
Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
So I think you've heard tonight two very different visions for our country. One that is focused on the future and the other that is focused on the past.
Donald Trump spricht von einer Nation, die scheitert. Kamala Harris vom Blick in die Zukunft, den nur sie biete. Heute Nacht trafen der Ex-Präsident und die Vizepräsidentin im TV-Duell aufeinander. Das bewegt die Wählerinnen und Wähler, aber bewegt es eigentlich auch die Finanzmärkte? Schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und außerdem Volkswagen im Krisenmodus und nach der Kündigung der Tarifverträge grünes Licht für den Einstieg des Staates bei der Meyer-Werft aus dem Bundestag und der Beginn von wohl sehr schwierigen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Es heißt ja häufig, dass die sogenannten Finanzmärkte Unsicherheit absolut nicht mögen. Mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen heißt das, dass die kommenden Wochen unangenehm werden. Denn ob Kamala Harris oder Donald Trump die Wahl gewinnen werden, das ist völlig offen. Heute Nacht deutscher Zeit haben sie sich erst einmal im TV duelliert. Sebastian Hesse.
Für viele in den USA war dies die Nachricht des Debattenabends. Pop-Superstar Taylor Swift hat eine Wahlempfehlung für Kamala Harris abgegeben. Das gilt als möglicherweise entscheidender Schritt, jüngere Wähler an die Urne zu bringen. Ansonsten sind sich die politischen Lager zumindest darin einig, dass kein klarer Sieger aus dem Schlagabtausch hervorgegangen ist. Trumps Strategie war es, eher die eigene, ohnehin loyale Basis anzufeuern, als die Hand in Richtung moderate Mitte auszustrecken. Er benutzte viele aus seinen Wahlkampfveranstaltungen bekannte Phrasen und erinnerte immer wieder an die aus republikanischer Sicht verfehlte Einwanderungspolitik der Regierung Biden-Harris. Offenbar setzt er auf eine starke Mobilisierung des konservativen Lagers am Wahlabend. Harris dagegen versuchte, sich zur Vertreterin einer neuen Führungsgeneration in den USA zu stilisieren. Sie wirkte insgesamt angriffslustiger, adressierte ihren Kontrahenten direkt. Klar wurde in jedem Fall, dass sie auf Augenhöhe mit Trump debattieren kann und ihn immer wieder in die Defensive bringen konnte. Damit hat sie einen völlig anderen Eindruck hinterlassen können als Joe Biden, dessen katastrophale Performance bei seiner Debatte mit Trump den Anfang vom Ende seiner Kandidatur markierte.
Sebastian Hesse berichtete über die TV-Debatte. Vielleicht leichte Vorteile für Harris, so schätzen das manche Reporter ein. Zuletzt hat in Umfragen zur Wahl abseits des TV-Duells laut Medienberichten aber wieder Donald Trump zugelegt. Es bleibt also knapp. Frage an Jan Plater an der Börse in Frankfurt am Main. Die Präsidentschaftswahl, na klar, ein Riesenthema auch für Anlegerinnen und Anleger. Die TV-Debatte auch?
Auch die TV-Debatte so als Puzzleteil. Da war natürlich interessant, wie sich die Kandidaten dargestellt haben, präsentieren und was sie zu den wirtschaftlichen Programmen so sagen, was da zu hören ist. Ja, und damit auch zum Börsengespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst mal wissen, nach dem TV-Duell, wie wird so die Wirtschaftskompetenz von Kamala Harris eingeschätzt, die ja eher die Steuern gerade für Unternehmen erhöhen will.
Ja, also Donald Trump hatte ja die Körperschaftssteuer in den USA als Präsident damals gesenkt auf 21%. Und Kamala Harris und ihre Demokraten wollen jetzt die Körperschaftssteuer wieder erhöhen von den niedrigen 21% auf 28%. Sie würde also dann einen guten Teil der Steuersenkung aus der Trump-Ära rückgängig machen für die Unternehmen. Und da befürchten natürlich Anleger, dass das eben auf Kosten der Gewinne der Unternehmen geht.
Wünschen sich die Märkte eher Donald Trump als Macher, der eben wohl die Steuern dann senken wird und möglicherweise auch Elon Musk als Kostenschneider ins Team holen will?
Tja, das ist schwer zu sagen, was die Märkte sich da wünschen. Natürlich wünschen sich die Märkte, dass die Körperschaftssteuer nicht erhöht wird. Also insofern möchten sie da natürlich lieber Trump sehen. Auf der anderen Seite hat Trump natürlich auch eine extrem aggressive protektionistische Agenda. Er möchte einen allgemeinen Zollsatz einführen, der ziemlich hoch ist, fast 20%. Der würde natürlich auch die Verbündeten treffen, auch die Europäische Union, was ein wirkliches Problem wäre für die Unternehmen und was auch die Inflation hochtreiben würde.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen Unterschiede in der, ja, gerade Wirtschaftspolitik zwischen Kamala Harris und Donald Trump?
Ja, was die Wirtschaftspolitik anbelangt, ist ein großer Unterschied zwischen den beiden die Steuerfrage. Ein großer Unterschied betrifft auch die Zollpolitik. Die anderen Unterschiede beim Fracking, Frau Harris ist da schon teilweise zurückgerudert. Industriepolitik, da neigen beide zu, Demokraten und Republikaner, auch wenn die Demokraten das etwas grüner haben wollen natürlich als die Republikaner. Das sind ein paar Unterschiede.
Wie unruhig dürften die Märkte bis zur Wahl bleiben und es danach vielleicht sogar noch unruhiger werden, wenn Donald Trump verliert und einige ja auch dann Bürgerunruhen fürchten?
Gut, also Unruhen nach einem möglichen Wahlverlust durch Trump ist natürlich immer ein Thema, was auch die Märkte im Blick haben. Ganz allgemein, viele möchten natürlich, dass Trump gewinnt, mit Blick auf die Beibehaltung der niedrigen Körperschaftssteuer. Auf der anderen Seite haben dieselben Leute natürlich auch Angst davor, dass Trump dann massiv die Zölle für alle Länder erhöhen würde. Sicherlich wird es den Markt bewegen, aber nicht so klar, weil die Unterschiede in der Wirtschaftspolitik sind nicht so ausgeprägt. Und beide Kandidaten haben eben in ihrem wirtschaftspolitischen Portfolio Dinge, die gut sind und die schlecht sind für die Unternehmen.
Wer wäre in den Beziehungen Europa, USA für die Märkte, für Unternehmen die bessere US-Präsidentschaftswahl?
Ja, da gibt es eine ganz, ganz klare Antwort. Das wäre natürlich Kamala Harris. Und zwar vor allem wegen Trump, denn Trump hat ja vor einiger Zeit öffentlich den NATO-Beistand für die Europäer in Frage gestellt. Und das in einer Situation, wo die Europäer, auch insbesondere Deutschland, kaum verteidigungsfähig sind und Russland seine Rüstung massiv hochfährt und Westeuropa bedroht. Also unter einer Präsidentin Harris wäre der Beistandspakt der NATO unangetastet. Und das wäre natürlich wichtig und das würden natürlich Märkte und Anleger unter diesem Aspekt begrüßen.
Sagt Jörg Kremer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Und interessant, die Börse und Anleger scheinen nach dem TV-Duell im Solarbereich und in Sachen neue Energien schon doch irgendwie darauf zu setzen, dass die demokratische Kandidatin Kamala Harris neue US-Präsidentin wird. Verschiedenste Aktien deutscher und US-Unternehmen aus der Solarbranche, die steigen deutlich an.
Und wir schauen auf diese Commerzbank, losgelöst vom Chefvolkswirt wohlgemerkt. Es geht um Anteile des Bundes an der Commerzbank, von denen trennt sich der Bund nun nach und nach.
Ja, und da läuft es für den Bund überraschend gut. Die italienische Großbank UniCredit hat ein 4,5-prozentiges Paket an der Commerzbank vom Bund erworben, zu einem Preis, der über dem gestrigen Schlusskurs lag. Und sehr spannend, die italienische UniCredit hat weitere Anteile eingesammelt, hält insgesamt 9%, will ihr Engagement nach Möglichkeit aufstocken. Und dieser Schritt der UniCredit befeuert natürlich an der Börse Übernahmespekulationen. Der Kurs der Commerzbank springt um 17% nach oben. Hingegen will die Gewerkschaft Verdi gegen eine mögliche Übernahme der Commerzbank kämpfen.
Und der Kurs, um im Bild zu bleiben, des aktuellen Commerzbank-Chefs, der steigt sozusagen gerade eher nicht. Warum?
Ja, Manfred Knof, der Chef der Bank, bleibt wohl nicht mehr lange Chef. Laut Recherchen der Wirtschaftswoche soll Aufsichtsratschef und Ex-Bundesbankchef Jens Weidmann eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben. So sei aus Kreisen der Bank zu vernehmen gewesen, dass Weidmann dem bisherigen Chef, eben Manfred Knof, keine Signale gesendet haben soll, unbedingt mit Knof als Vorstandschef weitermachen zu wollen. Der hat dann wohl aufgegeben, auch weil wohl Finanzvorständin Bettina Orlopp gute Chancen hat, die neue Chefin zu werden.
Kurz der Blick auf den DAX.
Der kann zulegen um knapp 0,5% auf 18.350 Punkte. Der Euro steht bei $1.1049. Die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite ist bei 2,10%. Und der Goldpreis verteuert sich weiter, steht jetzt bei rund $2.521. In Euro hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht.
Jan Plate war das, an der Börse in Frankfurt am Main. Es gehört zum Geschäft mit dazu, dass Gewerkschaften die Arbeitgeber mit manchmal markigen Worten kritisieren. Dass aber die IG Metall gegenüber Volkswagen von einem beispiellosen Angriff spricht, das ist bemerkenswert. Das VW-Management hatte vor etwa einer Woche so richtig in einen Krisenmodus geschaltet und gestern umgesetzt, was schon angekündigt worden war. VW hat mehrere Tarifverträge gekündigt und damit auch eine mehrjährige Jobgarantie. Die Stimmung ist jetzt sehr angespannt. Ein Mann könnte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vermitteln, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Der hat heute das VW-Werk in Emden besucht. Weil sitzt im Aufsichtsrat von Volkswagen. Bastian Brandau.
Vor 60 Jahren begann das VW-Werk in Emden die Produktion. Käfer für den Export rollten in Küstennähe vom Band, danach lange der Passat. 60 Jahre VW-Werk Emden, doch zum Feiern ist derzeit in Ostfriesland niemandem zumute, merkt auch Ministerpräsident Stefan Weil.
Man spürt deutlich, dass die Ereignisse seit Beginn der letzten Woche große Betroffenheit bei Volkswagen und zum Beispiel am Standort ausgelöst haben. Das ist auch sehr nachdrücklich berichtet worden und ich kann das auch verstehen. Gerade bei Volkswagen, da gibt es besondere Identifikation auch mit dem Unternehmen. Und dass jetzt die Infragestellung von Standorten oder die Kündigung von Tarifverträgen da jede Menge Verunsicherung auslöst, das kann man gut nachvollziehen.
Angesetzt als Routinebesuch des Ministerpräsidenten und VW-Aufsichtsratmitglieds Stefan Weil bekommt der Termin durch die angekündigten weiteren Sparmaßnahmen des VW-Konzerns Brisanz. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen seien nicht mehr auszuschließen. Nach der Ankündigung vergangene Woche hat Volkswagen nun ernst gemacht und mehrere Tarifverträge gekündigt, auch die seit 1994 geltende Beschäftigungssicherung. Volkswagen wolle nun bald in Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft eintreten, heißt es in einem Intranet-Artikel dazu. Darauf setze auch er, sagt Ministerpräsident Weil.
Volkswagen hat in seiner Unternehmensgeschichte nun für wahr jede Menge schwierige Situationen auch zu bestehen gehabt. Das ist nicht die erste. Bis jetzt ist es noch jedes Mal gelungen, zu gemeinsamen Ergebnissen zwischen Vorstand und Arbeitnehmerschaft zu gelangen.
Wir haben immer Konflikte partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander ausgetragen, natürlich immer auch sehr kontrovers mit unterschiedlichen Blickwinkeln.
Von einem bitteren Tag spricht die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo angesichts der nun erfolgten Kündigung von insgesamt 6 Tarifverträgen.
Nach 30 Jahren Beschäftigungssicherung bei Volkswagen diesen Weg zu gehen und die Beschäftigungssicherung aufzukündigen, ist eine neue Art der Unternehmenskultur, die wir als Betriebsrat nicht gewohnt sind und wir werden natürlich erbittert uns dagegen auch wehren.
Noch immer warte man auf konkrete Vorschläge und Ideen des Managements, wie das Unternehmen aus der Krise geführt werden könne, kritisiert der IG Metall Bezirkschef in Niedersachsen, Thorsten Gröger. Er gehe nach der erfolgten Kündigung nun von einem Verhandlungsbeginn noch im September aus.
Wir werden uns jetzt aufstellen, wie wir dem auch etwas entgegensetzen werden. Natürlich einerseits mit eigenen Konzepten, aber andererseits, das sage ich auch ganz deutlich, mit den Druckmitteln, die wir gewerkschaftlicherseits auch haben.
Aktionen und irgendwann auch Streiks könnte es dann bei Volkswagen geben. Er setze weiterhin auf die Gesprächsbereitschaft beider Seiten, sagt Ministerpräsident und Aufsichtsratsmitglied Stefan Weil, heute in Emden.
Das Land wird dabei sehr gerne mit unterstützen. Wir sind sehr interessiert an einer positiven Weiterentwicklung von Volkswagen in Niedersachsen, aber auch überall da, wo Volkswagen ansonsten Werke hat. Da machen wir nicht den großen Unterschied.
Emden, Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Osnabrück. Neben den Werken in Niedersachsen baut VW Autos oder Komponenten außerdem noch in seinen Werken in Hessen und Sachsen.
Das war ein Beitrag von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau. Und in dieser angespannten Lage stehen auch bei VW bald Tarifverhandlungen an. In den kommenden Wochen wird für etwa 4 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in ganz Deutschland verhandelt. Es geht also um viele Beschäftigte, um viel Geld. Und die IG Metall fordert 7% mehr Lohn. Auf Seite der Arbeitgeber war von manchen zwischenzeitlich hingegen von einer möglichen Nullrunde die Rede. In Baden-Württemberg, Da beginnen heute die Tarifverhandlungen für diesen Bezirk, die Signalwirkungen für ganz Deutschland haben könnten. Thomas Wagner ist in Kornwestheim bei Stuttgart. Thomas, Volkswagen hat seinen Stammsitz in Niedersachsen, das ist klar. Heute wird für Baden-Württemberg verhandelt und VW wirkt ja manchmal wie ein eigenes Universum. Wie präsent ist VW dennoch in Baden-Württemberg gerade?
Naja, also Baden-Württemberg ist schon so ein kleiner Stern im Universum VW, um mal im Bilde zu bleiben. Denn man darf ja nicht vergessen, die VW-Tochter Audi unterhält ein riesengroßes Werk in der Nähe von Heilbronn. Und die VW-Tochter Porsche ist hier nur wenige Kilometer vom Verhandlungsort entfernt in Kornwestheim, nämlich in Stuttgart-Zuffenhausen, eigentlich zu Hause. Also das, was hier beschlossen wird und ab 14 Uhr beginnen die Verhandlungen, das hat natürlich auch Ausflüsse und Auswirkungen auf diese VW-Töchter. Zum anderen kommt aber, dass das natürlich auch indirekt in diese Tarifverhandlungen, die da gleich beginnen, hier hineinschwebt. Also so offiziell will sich da niemand dazu äußern, welche Einflüsse jetzt die Vorgänge bei VW haben. Aber inoffiziell hört man gerade von Gewerkschaftsseite, man versteht die Strategie nicht von VW, denn es müsse auch dem VW-Konzernvorstand klar sein, so hieß es da heute Morgen, dass wenn tatsächlich Werksschließungen kommen, die IG Metall, aber auch der Betriebsrat, die Arbeitnehmervertretung sich mit aller Macht dagegen stemmen werden. Und man fragt sich, geht es da vielleicht darum, eine Drohkulisse aufzubauen oder vielleicht auch geht es darum, Druck zu machen auf staatliche Institutionen, auf das Land Niedersachsen, auf den Bund, um irgendwie Gelder abzugreifen. Also das sind so die Spekulationen, aber geäußert im Vorfeld dieser Tarifverhandlungen.
VW als mögliches Symbol der Branche, einer Branchenkrise, auch wenn man nicht verallgemeinern kann und VW, wie gesagt, nicht Baden-Württemberg ist. Aber wie verhalten sich die Gewerkschaften, wenn man sie fragt, ob 7% in so einer Gesamtlage nicht eine möglicherweise überzogene Forderung sein könnten?
Na, da kommen im Wesentlichen immer zwei Argumente. Zu einem sagt man, 7% mehr Lohn und Gehalt bedeutet ja nicht für die Unternehmen 7% mehr Kosten, sondern die Lohnkosten haben ja bloß einen bestimmten Anteil an Gesamtkosten. Und wenn man das hochrechnet, dann kämen rechnerisch nur 1% mehr Kosten heraus, würden die 7% umgesetzt. So die Rechnung der Gewerkschaften, das ist das eine. Und zum anderen sagt man bei den Gewerkschaften, wenn wir tatsächlich stabil die wirtschaftlich unruhigen Zeiten gut überstehen wollen, gerade in Baden-Württemberg mit einem starken Anteil der Automobilindustrie, dann brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte. Und diese gut ausgebildeten Fachkräfte, die kriegt man eben nur, wenn man ordentlich was auf den Tisch legt. Drum bleibt die IG Metall oder geht die IG Metall mit diesen Forderungen von 7% mit einer Laufzeit von 12 Monaten in diese Verhandlungen hinein.
Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber welche Stimmung nehmen Sie gerade wahr? Ist das alles halbwegs konstruktiv oder stehen die Zeichen auf Eskalation?
Naja, also ein bisschen Eskalation schwingt da schon mit. Man hat schon mal vorsichtshalber gesagt, dass Ende Oktober, wenn die Verhandlungen sich da bis dahin hinziehen, davon gehe ich aus, die ersten Warnstreiks ausbrechen könnten. Und von Arbeitgeberseite, also gerade bei kleinen Unternehmen, ist großer Frust zu spüren. Die sagen, schon 2-3% würden sie in betriebswirtschaftlich sehr unruhiges Fahrwasser bringen.
Und das waren Einschätzungen von Thomas Wagner in Baden-Württemberg. Wir haben in dieser Sendung schon darüber berichtet, der Staat trennt sich von seinen Anteilen an der Commerzbank und wird unterm Strich übrigens einen Verlust in Milliardenhöhe machen. Die Risiken für den Staatshaushalt, die sind nur ein Grund, warum es durchaus umstritten ist, wenn der Staat bei kriselnden Unternehmen einsteigt. Aber eine staatliche Rettung ist manchmal alternativlos, argumentieren die Befürworter. Und so machen sie das auch in diesen Tagen mit Blick auf die Meyer-Werft in Niedersachsen. Die hat viele Aufträge für Kreuzfahrtschiffe und dennoch finanzielle Probleme, weil ein Großteil des Kaufpreises erst bei Auslieferung bezahlt wird. Im Deutschen Bundestag gab es heute grünes Licht für eine Beteiligung des Bundes an der Werft. Jörg Münchenberg berichtet.
Ein erster Schritt zur Rettung der angeschlagenen Meyer-Werft ist gemacht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute dem Bund die Erlaubnis erteilt, mit 200 Millionen Euro bei der auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisierten Werft einzusteigen. Gleiches plant das Bundesland Niedersachsen, sodass Bund und Land am Ende knapp 81% am Unternehmen halten werden. Zudem wollen beide auch Bürgschaften von jeweils 1 Milliarde Euro beisteuern, mit denen wiederum Kredit abgesichert werden sollen.
Die Rettung der Meyer-Werft ist unter Abwägung aller Risiken und Chancen am Ende richtig. Das hat sich die Bundesregierung nicht leicht gemacht und auch in einem aufwendigen Verfahren verschiedene Gutachten beauftragt und ausgewertet. Am Ende geht es darum, dass wir wichtiges Know-how in der Schifffahrtsindustrie erhalten,
sagt der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Sven-Christian Kindler dem Deutschlandfunk. Vor allem geht es aber darum, die Arbeitsplätze in dem 1795 gegründeten Traditionsunternehmen zu erhalten. Insgesamt umfasst die Meyer-Gruppe mit ihren drei Standorten 7000 Beschäftigte, 3400 davon arbeiten in Papenburg im Emsland. Dazu kommen noch tausende Mitarbeiter in der Zuliefererindustrie. Das alles habe man natürlich bei der heutigen Entscheidung im Blick gehabt, betont Kindler.
Wichtig für uns ist, dass jetzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region eine Perspektive haben. Gleichzeitig es sehr harte und klare Bedingungen gibt. Es gibt jetzt einen Aufsichtsrat, in dem Bund und Land vertreten sein werden. Es gibt einen Konzernbetriebsrat. Das ist wichtige Voraussetzung gewesen. Und wir werden auch darauf setzen, dass es eine Diversifizierungsstrategie bei Meyer gibt. Also dass man wegkommt auch von dem Fokus nur auf ökonomisch wie ökologisch risikoreiche Kreuzfahrtschiffe.
Weshalb die Staatshilfe auch durchaus umstritten ist. Schließlich gelten gerade Kreuzfahrtschiffe wegen ihres hohen CO2-Ausstoßes als extrem klimaschädlich. Gleichzeitig gibt es an der Werft aber auch ein strategisches Interesse. Sollte sich die geopolitische Lage verschärfen, könnten dort auch Schiffe für die Marine gebaut werden, hieß es heute. Das Unternehmen war hauptsächlich durch die Corona-Pandemie, steigende Preise und die in der Branche übliche Finanzierungspraxis in die Krise gestürzt. Denn Kunden zahlen in der Regel nur 20% an, der Rest wird dann bei der Übergabe des Schiffs fällig. Die Werft muss also in Vorleistung gehen, während gleichzeitig bei Altverträgen die zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise noch nicht eingepreist waren. Insgesamt verfügt die Meyer-Werft aber über milliardenschwere Aufträge. Letztlich, so zumindest die Einschätzung von Kindler, sei daher das Risiko auch für die Steuerzahler überschaubar.
Das ist heute nicht abzusehen, wie sich das Engagement des Bundes auswirken wird. Die Bundesregierung plant zu Recht eine temporäre Beteiligung, aber am Ende weiß man nicht genau, wann der Bund wie und mit welchen Ergebnissen aussteigen wird.
Ein festes Ausstiegsdatum gibt es allerdings nicht. Sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung von Niedersachsen haben aber betont, dass die Werft nicht auf Dauer in Staatshand bleiben soll.
Jörg Münchenberg berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. 13 Uhr gleich, 57. Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag. Und hier kommt jetzt die Wirtschaftspresseschau. Thema in den Kommentarspalten in den Zeitungen ist der Europäische Gerichtshof, der gegen Apple und Google verhängten Strafen und Steuernachzahlungen bestätigt hat.
Dass beide US-Technologieriesen die jeweiligen Milliardensummen aus der Portokasse zahlen, ist allen klar, schreibt Focus Online. Dennoch zeigen die Urteile, die EU wehrt sich und sie hat damit Erfolg. Das höchste europäische Gericht hat ihre Werkzeuge legitimiert. Nun kann die Kommission sie noch häufiger einsetzen. Das Signal, auch Großkonzerne können nicht länger tun und lassen, was sie wollen. Wer seinen Aktionären nicht eine Milliardenstrafe nach der nächsten erklären will, horrende Gerichtskosten inklusive, muss mit Brüssel zusammenarbeiten. Die Süddeutsche Zeitung vermutet, die Fälle könnten jetzt als Blaupause für weitere Verfahren dienen gegen Meta, Amazon oder auch Google, dessen Dienste praktisch alle voneinander profitieren. Gut, dass die harte Linie der scheidenden EU-Kommissarin Margrethe Vestager gegen die Konzerne den Rückhalt der Richter hat. Sie hatte sich auf unbekanntes Terrain begeben und fand einen Weg, auf digitalen Märkten Recht durchzusetzen. Es geht dabei um mehr als ein paar Suchergebnisse und Handys. Die Dominanz auf dem Markt der Suchmaschinen, respektive Smartphones, ermöglicht es Google und Apple, auch in anderen Bereichen schlagartig zu herrschen. Die Leipziger Volkszeitung betont, in der Europäischen Union habe sich in den vergangenen Jahren viel getan. Mancher Chef eines US-Riesen beklagt zwar die EU-Regulierung und zum Teil werden neue Produkte für Europa demonstrativ zurückgehalten. Doch am Ende ist dieser Markt doch zu groß und zahlungskräftig, um ihn zu ignorieren. Und in anderen Staaten, nicht zuletzt den USA, sehen viele den europäischen Weg mittlerweile als Vorbild. Regeln kann man durchsetzen, auch wenn der Gegner übermächtig scheint. Der Berliner Tagesspiegel analysiert, Zentrales Problem ist, dass der Gesetzgeber mit dem bestehenden Wettbewerbsrecht den Praktiken im Internet nicht mehr beikommt. Deshalb werden zum Beispiel Unternehmen, die wie eine Art Türsteher den Zugang zu einer oder mehreren Plattformen kontrollieren, bestimmte Verhaltensweisen direkt verboten. Doch der Kampf für mehr fairen Wettbewerb ist ein Marathon. Die Internetgiganten werden immer wieder nach Schlupflöchern suchen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und das war die Sendung Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.